schön, ja, hier erzählen zu dürfen. Und genau, ich will zum Anfang nochmal beten. Herr Jesus, ich danke, dass wir zusammen in dein Wort reinkommen dürfen und möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unseren Verstand öffnest und dass du zu unseren Herzen sprichst. Danke, dass du da bist und ja, Amen. Genau, ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen. Und zwar zu der Frage, die ihr auch alle schon beantwortet habt, ob man schon mal durch eine falsche Tür gegangen ist. Tatsächlich kann ich mich jetzt nicht an ein unangenehmes Erlebnis erinnern, aber ich war mal eine Zeit lang im Krankenhaus und da war ein dementer Mann mit mir auf der Station. Und der Mann, naja, in dem Krankenhaus sehen alle Türen gleich aus, außer es gibt ein kleines Nummerchen oben. Und der demente Mann hat einfach auf die Tür falsch, also war auf einmal in anderen Zimmern drin. Und eines Morgens, so gegen 5 Uhr, bin ich ins Bad gegangen, auf die Toilette, kam ich zurück, lag der Mann in meinem Bett. Ich habe ihm dann gesagt, es wäre nicht das richtige Bett und er ist dann auch wieder gegangen. Aber ja, er hat die falsche Tür benutzt, eindeutig. In unserem Leben gibt es auch unendlich viele Türen, durch die man gehen kann. Aber die Frage ist natürlich, woher weiß ich, was die richtige Tür ist? Manchmal fühlt man sich doch wie der demente Mann. Man sucht nach Sinn und Richtung. Alle sagen, man müsste wissen, was man will. Für Studium, Beruf, was man nach der Rente machen will, genau, in den Beziehungen. Aber wie oft fühlt man sich wie in einem Tunnel oder wie in einem Gang voller Türen und keine oder zu viele gehen auf? Da passt ja unser Text, den wir vorher schon gehört haben, ganz gut dazu. Unser Text, wie ihr schon gemerkt habt, ist eingebettet in die Geschichte vom guten Hirten, die Jesus in Johannes 10 erzählt. Davor im Kapitel 9 geht es darum, dass ein Blindgeborener geheilt wird von Jesus. Und an dieser Heilung entzündet sich die Frage danach, wer ist Jesus? Ist er ein Prophet? Ist er ein Sünder? Woher kommt er eigentlich überhaupt? Woher kann er das? Kommt er von Gott? Ist er ein Menschensohn? Ist er der Sohn Gottes? Der Blinde hat es für sich erkannt und gesagt, ja, er ist der Menschensohn, er ist Gottes Sohn und glaubt. Und die Pharisäer dagegen sagen, nee, so ein Jünger von Jesus wollen wir nicht werden. Sie werden eher Moses Jünger. Und dann kommt das Kapitel 10, wo Jesus ihnen dann eben die Geschichte vom guten Hirten sagt und auch den Teil mit der Tür. Ich will den gerade noch mal lesen, unsere 2 Verse. Da sprach Jesus wieder, ich lese nach Luther. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihn nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Genau. Ja. Im Kapitel 11 dann sind die Pharisäer ganz auf sich und wollen ihn dann sogar steinigen, weil sie sagen, das ist der Gotteslästerung, weil er sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet hat. Und dieser Text, der wirft 3 Fragen auf. Erstmal, wer ist dieser Jesus für mich oder auch generell? Wohin führt dieser Jesus? Und wie kann man durch die Tür hineingehen? Ich habe diesen Text in 3 Überschriften gegliedert. Der erste ist, Jesus ist die Tür zu den Schafen. Dann Jesus ist die Tür zur Seligkeit. Und Jesus ist die Tür, glaube nur. Genau, in unserem Text geht es eindeutig um die Tür und um den Schafstall. Und damals war so ein Schafstall so ein umarmauerter Hof neben einem festen Haus. Und wo zum Schutz auch vor den wilden Tieren und vor den Dieben die Schafe untergebracht wurden in der Nacht. Schutz hat auch der Torwächter geboten, der nur autorisierte Person, die bekannt war, durchgelassen hat. Und die Tür war eigentlich die einzige Möglichkeit, von drin nach draußen und von draußen nach drin zu kommen. Für Schaf und für Mensch. Und in dem Schafstall, das sind die Schafe, die hier in dem Bild für das Volk Israel oder für das Volk Gottes stehen. Und Jesus redet in dem Fall zu Juden, zu den Pharisäern, die ganz genau wissen, wir gehören zu diesem Volk Gottes, weil Gott uns auserwählt hat und erlöst hat. Weil Gott uns auserwählt hat. Aber Jesus macht hier klar, dass zu Gottes Volk nur die Schafe kommen können, nur durch ihn Und nicht durch irgendwelche Abstammung, nicht durch einen Einwirkungstest, nicht durch eine Pharisäerausbildung, nicht durch ein Theologiestudium, sondern allein durch ihn, durch Jesus. Es hat nichts mit religiösem Stand oder Leistung zu tun. Jetzt muss ich kurz gucken, wo es weitergeht. Sondern mit einer Person. Jesus ist die Tür zu den Schafen. Er ist der Sohn Gottes, macht er klar. Er ist der Eingang, er ist der Ausgang, er ist das Alpha und das Omega. Und wer hindurchgeht zu ihm, der darf zu diesem Volk Gottes gehören, zu seinen Schafen. Es gibt gleichzeitig auch so eine Zugehörigkeit, dass man zu einer Familie dazugehört. Christsein ist kein Einzelmarsch, sondern man ist in einer Gemeinschaft eingebettet, darf Teil der Herde von Jesus sein, die sich gegenseitig ermutigt, schleift und prägt. Also Jesus ist die Tür zu den Schafen. Und damit wollte ich noch was aufschreiben. Und zwar zu den Schafen, das ist irgendwie Teil. Oh, ne, der geht nicht. Bei Jesus findet man Familie und Zugehörigkeit. Genau, dann der zweite Punkt, Jesus ist die Tür zur Seligkeit. Ich habe mit Absicht die Luther-Übersetzung vorgelesen, weil nur bei ihm gibt es diese Seligkeit und ich liebe dieses Wort. Ich muss es aber trotzdem erstmal nachgucken, was es eigentlich bedeutet, muss ich ehrlich zugeben. Und beim Duden heißt es so viel wie von allen irdischen Übeln erlöst und des ewigen Lebens der himmlischen Wonne teilhaftig. Ich sage es nochmal. Von allen irdischen Übeln erlöst und des ewigen Lebens der himmlischen Wonne teilhaftig. Bei allen anderen steht gerettet oder Rettung. Genau, aber diese Seligkeit, das heißt, Jesus gibt hier eine Perspektive auf das Leben danach, nach dem Tod. Von allen irdischen Übeln erlöst. Da dachte ich zugleich an Offenbarung 2, 21, Vers 4, wo es heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich war eine Zeit lang, habe ich schon gesagt, ich war im Krankenhaus auch gewesen. Und in der Zeit hat mich ein Lied ganz arg begleitet. Das heißt, ist von Johannes Falk und heißt, Gott trocknet deine Tränen ab. Jetzt habe ich es, Entschuldigung. Und da heißt es in der zweiten Strophe, wer überwindet, wird bald bei ihm sein. Vorbei die Schmerzen, vorbei dein Schreien. Der König selbst wird ein Streiter sein. Gott lässt sich nicht allein. 1000 Jahre vergehen wie ein Tag. Egal was war, was ist, was kommen mag. Er schenkt dir Trost, dass nicht dein Herz verzagt. Er nimmt dich, dir, was dich plagt. Gott wischt alle Tränen ab. Gott trocknet alle Tränen ab. Gott wischt alle Tränen ab. Hier im Land der Herrlichkeit. Gott wischt deine Tränen ab. Gott trocknet deine Tränen ab. Deinem Schmerz und deinem Leid nimmt er sich gerne an. Und das hat mir super die Perspektive oder auch einfach voll den Trost in der Zeit gegeben, wo es mir nicht gut ging. Und irgendwie auch gestärkt, dass ich wusste, irgendwann, wenn ich bei Jesus bin, dann geht es mir wieder gut. Da sind wieder die Schmerzen vorbei. Und ja, das hat mir irgendwie Kraft gegeben, weiterzugeben. Und hiermit gibt es, also, wenn man durch die Tür zu Jesus geht, gibt es eine Perspektive eben. Ewiges Leben auch noch und himmlische Wonne stand in unserer Definition. Das heißt, auch Gemeinschaft mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Oder es heißt hier auch in unserem Text, ich bin gekommen, damit sie das Leben in volle Genüge und damit sie das Leben haben. Also es heißt, da ist noch mehr auch dahinter, was alles ist, wenn euch das interessiert, was da alles auf uns wartet. Guckt gerne mal in Offenbarung 21 nach, da wird es traumhaft beschrieben mit der Stadt in Gold und weißem Fuchs, was alle. Also es wird wirklich schön. Genau, es ist aber nicht nur eine Perspektive nach dem Tod, sondern auch schon hier und jetzt. Unser Text sagt, dass derjenige ein- und ausgehen wird und Weide finden wird. Das, was ein Schaf braucht, ist Weide, ist Gras, sonst stirbt es. Und Jesus verspricht, dass das Schaf in Gottes Herde versorgt ist. Das Thema Versorgung, das ist so ein Thema, das ich seit einigen Jahren habe, das mich immer wieder beschäftigt und mir schwierig fällt, zu sagen, Gott, ich vertraue dir und ich lasse es los, dass du mich versorgst. Und mache mir immer wieder Gedanken, und ja, um das, ob auch alles reichen wird und hier und da. vor allem in der Zeit, ich habe ja schon gesagt, ich war eine längere Zeit krank, zweimal. Und im Rückblick muss ich ehrlich gesagt sagen, Gott hat mich so versorgt. Ich hätte, also, genau, ich habe echt erlebt, man kann bei ihm beide finden. In der ganzen Zeit, wo ich krank war, es waren zweimal 8 Monate, ich wurde nicht gekündigt für meinen Arbeitgeber, was für mich voll das Geschenk war. Und dadurch konnte ich Krankengeld bekommen. Auch in der Zeit kam das 9-Euro-Ticket und ich war gerade im Krankenhaus in Karlsruhe. Und dadurch musste ich nicht viel für die Heimfahrten alle 2 Wochen zahlen. Es waren alles so Sachen, wo ich gemerkt habe, hey, Jesus versorgt voll. Und dann, wo wir selber nicht mehr können, da versorgt er. Und das fand ich richtig schön. Auch jetzt in der Ausbildung merke ich immer wieder, wo man nicht so viel Geld zur Verfügung hat, reicht es doch irgendwie jeden Monat aus und es ist irgendwie wie so ein Wunder. Und da möchte ich euch Mut machen, irgendwo, wo ihr vielleicht gerade sagt, dass es schwierig ist, einfach ja, die Kontrolle loslassen und ihm vertrauen, das lohnt sich. Genau, das, wie es dann auch nochmal hier heißt, was ich vorhin schon gesagt habe, bei Jesus in seinem Stall, da gibt es Leben und volle Genüge, genau. Was ist dieses volle Genüge? Das habe ich mich gefragt. Aber wir haben ja jetzt schon gesehen, einmal Familie und Zugehörigkeit gibt es bei Jesus. Das hat mich so ein bisschen alles erinnert. Ich weiß nicht, wer den kennt, den Maslow mit seiner Bedürfnispyramide. Das ist so ein bisschen hier wie die soziale Bedürfnis. Dann das mit der Weide, so Essen, Trinken, und was man so braucht, sind die Grundbedürfnisse. Schlaf gehört auch dazu. Auch ich glaube, da kann man auch gut schlafen. Und es gibt auch das Sicherheitsbedürfnis, das ist das zweite. Oh, das wird so der Wahnsinn mit dem Schreiben, aber ich hoffe, das passt. Bedürfnis. Das ist sowas wie Wohnen oder Arbeit. Und bei Wohnen, darüber im Kopf haben wir ja auch immer in dem Stall, wenn man da in dem Bild bleibt. Und das sind die 3 Bedürfnisse von Maslow, die sogenannten Defizier- oder Defizitbedürfnisse genannt werden, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen, sonst geht es dem Menschen nicht gut. Und die sind auf jeden Fall schon mal, gestillt. Genau. Dann gibt es noch 2 weitere. Eines Mal ist das Individualbedürfnis und das dritte ist die Selbstverwirklichung. Soll das eigentlich eine Pyramide sein? Yay. Ja, mit viel Fantasie. Genau, das Individualbedürfnis ist sowas wie, dass man Freiheit hat. Und das haben wir ja auch hier in dem Fall, dass man kann ein- und ausgehen aus seinem Stall. Also ist nicht gebunden, um den ganzen Tag nur in dem Stall zu hocken. Und Selbstverwirklichung, das wusste ich jetzt nicht so ganz genau, das lassen wir mal in den Bedürfnispyramid. Das passt jetzt vielleicht nicht ganz so gut zu unserem Bild, aber lassen wir mal das stehen. Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, die Bedürfnisse werden bei Jesus in seinem Stall, wenn wir da drin sind, gestillt. Das Wort fehlt mir immer. Genau. Im Gegensatz dazu, was wir in unserem Text auch haben, gibt es die Diebe. Und die Diebe, die sind kommen nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Das ist so irgendwie super das Gegenteil zu dem, was wir hier bei Jesus finden. Jetzt komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Jesus ist die Tür, glaube nur. Wie kann man mit dieser Tür jetzt umgehen? Es gibt unterschiedliche Variationen. Man kann entweder davor stehen und wie so ein Skeptiker sagen, ich muss jetzt mir lauter theologische Bücher anschaffen und gucken, ob die Tür auch wirklich gut ist oder ob es nicht doch eine andere Tür gibt und welche, ob ich da wirklich reingehen will. Dann kann man der Ablehnende sagen und gleich die Tür zuschlagen und sagen, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben, wie so ein Pharisäer und dann mit Steinen werfen oder sowas. Dann kann man der Scheinheilige sein, der vor der Tür sich aufhält oder manchmal kurz reinschaut, so tut, als ob er doch dazugehört. Aber wenn alle wegschauen, geht er doch in irgendwelche anderen Stelle und fühlt sich da viel wohler. Oder man ist der gute Bürger, der hier und dort sich aufhält und nirgendwo so ganz dazugehört. Oder man kann sein, oder man macht es, wie Jesus sagt, dass man hineingeht, durch Jesus hindurch. Und das hört sich irgendwie nett an, aber wie macht man das denn praktisch? Und da fand ich das ganz schön, in der Geschichte von dem Blindgeborenen davor, das war so, dass der Blinde dann immer gesagt hat, eben, ja, dass Jesus ihn gesund gemacht hat und dass er glaubt, dass er von Gott ist. Und dann wurde er deswegen auch aus der Gemeinde ausgestoßen. Und dann kam die kleine Situation, dass Jesus ihn gefunden hat und mit ihm nochmal geredet hat. Und er hatte gesagt, und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's? Und dass ich an ihn glaube. Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen. Und er mit dir redete, ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube. Und betete ihn an. Also es ist so eine Antwort auf Gottes Frage, dass man die gibt. Glaubst du an den Menschensohn? Glaubst du an den Gottessohn? Vertraust du ihm, dass er dich versorgen kann, dass er dich schützen kann, dass er dich zu Gott bringen kann in den Himmel? Dass er den Weg dorthin weiß und du mutig mit ihm Schritt für Schritt alle Türen dieses Lebens passieren kannst, weil er weiß, welche dafür zum Vater kommen. Der Vers mit der Tür erinnert auch so ein bisschen an dieses, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Er hat am Kreuz alles dafür getan, der Weg ist frei. Die Frage ist, wo wir auch darauf antworten dürfen, glaubst du an ihn, glaubst du und vertraust du ihm? Amen.